D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallo. Zeit für die Zeit. Ein Blick hinter die Kulissen zum 70-jährigen Jubiläum.
Zeit für die Besten über die Verleihung der Journalisten des Jahres.
Zeit für die Reflexion.
Die erste Meinung.
Operation Naked fiktiv über die Angst vor dem Digitalen spricht.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien? Die erste Meinung kommt heute von Jon-Ola Sand von der Europäischen Rundfunkunion, der EBU. Dieser hatte heute weitreichende Änderungen beim Eurovision Song Contest bekannt gegeben. Die Wertung der einzelnen Länderjurys und der Zuschauer sollen zukünftig getrennt bekannt gegeben werden. Dazu sagt er, Zitat, die neue Art der Präsentation ist ein großer Schritt hin zu einer besseren Fernsehshow und einem spannenderen Wettbewerb.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ob der ESC dadurch tatsächlich spannender wird, da habe ich ja so meine Zweifel. Wenn bei den Schalten in die Länder zukünftig nämlich nur noch die Jurypunkte vergeben werden und erst ganz am Ende der Show die zusammengerechneten Ergebnisse aller Zuschauervotings bekannt werden, finde ich das nicht spannender, sondern langweiliger. Als Zuschauer möchte ich doch gerade wissen, wie die anderen Zuschauer in den einzelnen Ländern abgestimmt haben. Für ESC-Fans ist doch eben dieses Schauspiel, also dass die Balkanstaaten sich untereinander wählen, genau wie die Skandinavier oder die Österreicher wieder mal nichts nach Deutschland vergeben, das ist doch gerade das, was den ESC kultig macht. Ein großer Schritt mag dieses neue Verfahren ja sein, aber ich finde ein großer Schritt zurück.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das gratulierende Medienmagazin.
An diesem Donnerstag vor 70 Jahren ist sie zum ersten Mal, zum allerersten Mal erschienen, die Zeit. Und ja, da darf ich vielleicht einmal ein etwas moderneres Medium kurz zu aufschlagen, und zwar die Wikipedia. Dort heißt es, die erste Ausgabe der Zeit erschien am 21. Februar 1946 in einer Auflage von 25.000 Exemplaren als Blatt der sogenannten Lizenzpresse. Sie umfasste 8 Seiten und kostete 40 Pfennig. Sie wurde veröffentlicht unter Zulassung Nummer 6 der Militärregierung der Briten. Die ersten Herausgeber der Zeit waren Gerd Bucerius, Lovis H. Lorenz, Richard Tüngel und Ewald Schmidt, die Simoni heißt es dort.
Und woran denken wir heute? An eine Zeitung, die sehr geachtet ist. Und sie ist nicht, man kann eigentlich nicht sagen, dass es Arte der Zeitungslandschaft ist, denn sie trotzdem allgemeinen Auflagenrückgang. Und bis 2013 stieg die Auflage auf 512.000 Exemplare und bewegt sich seitdem auf einem ähnlich hohen Niveau.
Ja, da hat man zwar quasi fast 2 Gründe zu gratulieren und vor allem auch viele Gründe, nochmal hinter die Kulissen zu schauen oder besser gesagt zu hören. Ja, mal sehen, was wir uns da abgucken können.
Und den Blick hinter die Kulissen der Zeit gewährt Sabine Rückert. Sie ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Frau Rückert.
Guten Abend.
Ja, ausnahmsweise seit Montag gibt es ja eine Jubiläumsausgabe zum 70-Jährigen. Und da habe ich ein Zeitlexikon gefunden unter V wie Vornamen. Da lesen wir, dass es sehr redaktionsintern typisch ist, dass man sich beim Vornamen anredet plus Sie. Also in diesem Zeitkontext sagen wir jetzt Sabine, Sie zu Ihnen?
Von mir aus.
Gut. Also Sie, Sabine, und du, Herr Pähler, da müssen wir jetzt durch.
Da kommen wir
naja.
Mit klar.
So, aber bleiben wir mal beim ersteren Teil. Haben sich da auch immer alle dran gehalten oder gab es da auch berühmte Ausnahmen, denen das eigentlich gar nicht so recht war, diese Eigenheit der Zeit?
Nee, im Großen und Ganzen hält man sich dran. Das ist auch, ich habe also, als ich angefangen habe bei der Zeit, da habe ich mich nicht dran gehalten, da habe ich die Leute mit Nachnamen angesprochen. Aber jetzt, wo die Führungsriege alle in einem Alter ist, da sitzt man sich mit Vornamen. Da machen wir es jetzt genauso. Aber im Übrigen duze ich mich mit allen. Also ich bin schon so lange bei der Zeit, als ich angefangen habe, war ich also 30 und da haben wir uns sowieso alle geduzt. Und deswegen habe ich dann auch, als ich dann in die Ressortleiterin wurde und dann in die Chefredaktion gekommen bin, dann auch mit dem Duzen nicht aufgehört. Sonst hat man dann ein paar, die man sieht, ein paar, die man duzt, ein paar, die man sieht mit Vornamen. Und das wird dann so verwirrend, dann weiß man nicht mehr, mit wem es wie läuft. Und dann sagt man am besten zu allen du. Also so eine Art Werkstatt du. Nichts Privates, sondern ein Werkstatt du.
Schauen wir doch mal auf die allererste Titelseite der Zeit unter der Überschrift Unsere Aufgabe hieß es damals, und daraus zitieren wir jetzt mal, es ist unser Ziel, nach 12 Jahren der Nazi-Herrschaft und Propaganda eine freie Presse in Deutschland wiederherzustellen, Dies ist einer der ersten Schritte in dieser Richtung. Mit Ausnahme der monatlich erscheinenden Gewerkschaftszeitung ist die Zeit die erste in Hamburg herausgegebene Zeitung, die eine Lizenz erhält.
Mit diesen Worten, heißt es weiter, überreichte Brigadier Armitage den vier Gründern der jungen Wochenzeitung, die wir heute vorlegen, die Lizenz, eine freie Presse. Mit diesem schicksalsschweren Wort übertrug er uns ein großes Vorrecht und eine noch größere Aufgabe. Die Jahre, die hinter uns liegen, insbesondere die 6 Kriegsjahre, haben den deutschen Leser von der Welt abgeschlossen, ihn in den Nebel der Propaganda gehüllt und damit der harten Sprache der Tatsachen entwöhnt. Wunschbilder oder verzerrende Hassvorstellungen haben vielfach ihre Herrschaft über die Geister angetreten.
Und weiter heißt es dann, es gilt heute Trümmer nicht nur in den Straßen der zerbombten Städte wegzuräumen, sondern auch geistige Belastungen einer untergegangenen Epoche. Und das kann nur geschehen, wenn wir den Mut haben, ungeschminkt die Wahrheit zu sagen, selbst wenn sie schmerzlich ist. Und das wird sie häufig sein. Nur in der Atmosphäre unbestechlicher Wahrheit kann Vertrauen erwachsen.
Ja, wenn wir die Zeit jetzt nach dem Krieg mit der heutigen Zeit vielleicht vergleichen, welcher Teil des für sich selbst formulierten Auftrags ist noch aktuell? Was hat sich geändert? Was würden Sie da sagen, wenn Sie jetzt nochmal diese Zeilen im Ohr haben?
Ich würde sagen, es hat sich gar nichts geändert. Also wir haben natürlich jetzt nicht die 12 Jahre Nazi-Herrschaft hinter uns, aber der Auftrag, den Nebel der Propaganda zu vertreiben und die verzerrenden Hassvorstellungen und Wunschbilder, das ist nach wie vor der Auftrag der Zeit.
Ich würde fast sagen, es ist sogar fast wieder ein bisschen aktueller denn je. Ne?
Ja, es ist ganz fürchterlich. Ich habe mir es ja auch nicht mehr so vor Augen geführt, wie das damals klang. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn wir jetzt sehen, welche Propaganda auch im Netz gemacht wird, wie das gesteuert wird von Interessen, von nationalen Interessen, von finanziellen Interessen, die Leute zu verwirren und ihnen und sie in die Irre zu führen und aufzustacheln gegen Dritte, das ist wirklich bestürzend. Und das ist nach wie vor der Auftrag der Zeit.
Wie sehr ist das denn auch tatsächlich Thema im alltäglichen Redaktionsalltag?
Jeden Tag. Das ist jeden Tag. Wir sind ja alle auch auf Online. Also die Zeit ist ja nicht nur eine Papierzeitung, sondern die Artikel gehen ja auch irgendwann mal auf Online. Und zwischen der Online-Redaktion und der Zeitredaktion verschwimmen die Grenzen mehr und mehr. Es gibt auch mehr und mehr gemeinsame Projekte. Und dadurch sind wir direkt, also auch der Aggression ausgesetzt, die im Netz auf die sogenannte Lügenpresse einprasselt. Also das wird ja ganz gezielt auch geschürt, dass man die herkömmlichen Medien für unglaubwürdig erklärt, um natürlich auch um andere eigene Interessen in die Welt setzen zu können.
Lassen Sie uns mal jetzt einen Blick in die Jubiläumsausgabe werfen. Und das finde ich ganz interessant. Ausgerechnet mit einer rauchenden jungen Frau, eingekleidet im eigenen Papier, zieren Sie das Cover oder beziehungsweise die Titelseite der Zeitung. So wird jetzt gefeiert. Es ist ja auch so ein Hauch Provokation, der da mitschwingt. Ne? Also ich glaube, Rauchen öffentlich zuletzt nur beim verstorbenen Zeitherausgeber Helmut Schmidt in Deutschland geduldet. Und die Zeit galt ja auch so ein bisschen als Männerdomäne. Wie provozierend wollen Sie mit diesem Titel sein?
Ja, wir wollten schon ein bisschen provozieren. Also sie ist natürlich eine zaubernde Frau. Ich habe den Titel ausgesucht. Also es gab mehrere Optionen. Ich habe mich für die rauchende Frau entschieden. Und sie ist, erstens ist sie bezaubernd und zweitens raucht sie. Und sie raucht auch noch sehr schön. Und da wir ja eben gerade unseren allerersten Raucher im Lande verloren haben, habe ich gedacht, wäre das vielleicht ein Zitat, das zum 70. Geburtstag passt. Aber wir haben auch schon eine ganze Reihe Briefe bekommen, die sich darüber aufregen. Wir haben schon unendlich viel Post bekommen, also ich habe schon 300 Briefe bekommen oder noch mehr und alle, also nicht alle, aber einige da regen sich da über die rauchende Frau auf.
Vielleicht nochmal bleiben wir bei der Jubiläumsausgabe, wenn man auch nochmal auf die Geschichten schaut, die da drin sind. Sind Ihnen und Ihren Kollegen denn bei der Zusammenstellung dieser ganzen unterschiedlichen Themen und Geschichten auch Aspekte untergekommen, an die Sie vielleicht erstmal gar nicht mehr gedacht hatten oder die Ihnen auch selbst gar nicht mehr bekannt waren?
Also wir haben ja was wir nicht machen wollten, war eine Jubiläumsausgabe im üblichen Sinne, wie wir die anderen Jubiläumsausgaben auch gemacht haben. Also ich habe die 50-Jährige mitgekriegt, ich habe das 55-Jährige, das 60-Jährige, 65 und so weiter. Das war immer dasselbe Style, nämlich dass wir alte Texte nochmal in die Zeitung gehoben haben, vielleicht ein bisschen interpretiert und eingeleitet. Und dann haben wir irgendwelche berühmten Leute gebeten, uns zu gratulieren. Und da hatten wir diese Woche, in diesem Jahr keine Lust drauf. Wir haben gesagt, wir machen einen neuen Stil. Wir schreiben nur frische Texte jetzt extra für diese Ausgabe. Und jeder von uns soll einen Text schreiben, der sich mit einer Sache beschäftigt, die er im Namen, im Auftrag der Zeit erlebt hat. Und so kam es dann eben zu verschiedenen Sachen, zum Beispiel eben zu einem Text, mit dem ich nicht gerechnet hätte, von Anna von Münchhausen, die erzählt, wie vor 20 Jahren der junge Bürgermeister von St. Petersburg beim sogenannten Matthäi-Mahl, also einem großen Essen in Hamburg, aufstand und Türen knallend rausging, weil ihn irgendwas gestört hat und sich da total unverschämt benommen hat. Und das war Wladimir Putin.
Wo dann eigentlich auch schon so ein bisschen die frühere politische Agenda oder die heutige politische Agenda schon eigentlich gesetzt wurde, so mit dieser Szenerie, wie es beschrieben wurde.
Mit dieser Szenerie, sie hat schon alles verraten, ja. Ganz interessant. Es gibt aber auch noch eine andere Geschichte, also zum Beispiel von Peter Kümmel, unserem Feuilleton-Theaterkritiker, der erzählt, wie die zugeklebten Türen in den Gängen, in den langen Gängen der Zeit empfindet und fängt dann an zu spintisieren und stellt sich vor, dass dahinter verwitterte und bereits plastinierte oder vermoderte Redakteure sitzen vor ihren Schreibmaschinen.
Und damit hat er recht, oder?
Ja, ich muss mal sehen. Wir müssen mal eine aufmachen.
Okay, das war kein Dementi.
Entschuldigung, dass ich hier so ein bisschen rumraschel, Sabine. Wissen Sie, mir ist nämlich Ihr Interview mit Charlotte Panak und Theo Sommer, die ja ganz unterschiedliche Generationen vertreten, sehr aufgefallen. Es ist ja als ein Streitgespräch angedacht worden, wo auch nochmal so ein bisschen so die alte Zeit mit der neuen Zeit verglichen wurde. Ja. War das so angelegt? Also waren Sie überrascht über das Ergebnis oder war das vorhersehbar?
Also ich hatte vor allem Sorge, dass es kein Streitgespräch wird. Es war klar, wir wollten Stefan Willecke, mit dem ich das zusammen organisiert habe, diese Sonderausgabe, unser Chefreporter und ich, wir haben uns ein paar Sachen überlegt und dann eben auch die Tatsache, dass wir ein Streitgespräch haben wollen und zwischen den Generationen. Und Theo Sommer stand fest als Gesprächspartner und dann haben wir eben jemanden gesucht, der sich traut, mit Theo Sommer rumzustreiten. Und das war nicht einfach, ja, jemanden zu finden und es sollte auch nicht so sein, dass da eine junge Frau, sie ist 33, die Charlotte Panak, und leitet das Hamburg-Ressort bei uns. Wir wollten jetzt keine Person haben, die sich also dann nicht traut, Theo Sommer entgegenzutreten, sondern wo das dann so ein Bewunderungsgespräch wird. Das wollten wir vermeiden. Und dann standen die beiden sich gegenüber und dann waren sie erst furchtbar verzagt. Und dann haben wir gesagt, also so wird es ja aber langweilig. Ihr müsst euch schon streiten. Und dann hatten die auch Punkte aufgeschrieben, die hatten die in der Tasche und dann fingen sie langsam an, sich zu streiten. Und dann wurde es aber richtig munter. Also mit der Zeit wurde es dann richtig munter.
Sabine Rückert ist bei uns. Sie ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und über ihre Zeit bei der Zeit und wie viel sie sich da vielleicht auch gestritten hat, darüber reden wir gleich hier bei Die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien.
Das Medienmagazin mit viel Zeit.
Die Zeit wird 70. Sabine Rückert ist bei uns, die stellvertretende Chefredakteurin. Ihr Twitter-Name ist ja Alpha-Huhn. Was hat es denn mit diesem Namen auf sich?
Das ist ein Name, den hat sich unsere Twitter-Beauftragte ausgedacht. Also unsere damalige, wir haben jetzt eine andere, aber wir haben uns überlegt, was man für einen Twitter-Namen nehmen könnte und dann kam sie auf Alpha-Huhn.
Ist das ein interner Gag oder wie kam das dazu?
Es kam dazu, ich war eingeladen bei Pro Quote zusammen mit Giovanni Di Lorenzo. Waren wir bei der bei Pro Quote. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Das ist eine Verbindung von Journalistinnen, die dafür kämpfen, dass Frauen in Führungspositionen gelangen. Und Pro Quote hatte uns eingeladen, nachdem ich stellvertretende Chefredakteurin wurde, und hat dann Giovanni einen goldenen Hahn, einen goldenen Gockel geschenkt. Also nicht mir, sondern ihm. Und dann habe ich ihm hinterher einen Brief geschrieben und habe ihm eine kleine Mail geschrieben und habe gesagt, Giovanni, ich fand das schon bezeichnend, dass wir bei Pro Quote eingeladen sind und dann kriegen Sie was geschenkt und ich kriege nichts geschenkt, obwohl ich jetzt die Arbeit machen muss. Und dann habe ich unterschrieben, viele Grüße, ihr Alpha-Huhn. Und so kam das. Und das habe ich der Frau erzählt und die hat das dann gesagt, oh, das ist ein toller Twitter-Name, den nehmen wir.
Ich bin nämlich ganz angetan davon. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Lassen Sie uns mal auf Ihre Zeit bei der Zeit schauen. 25 Jahre sind Sie dabei. Im Ressort Dossier haben Sie zunächst gearbeitet, haben sehr viele Jahre als Gerichts- und Kriminalreporterin gearbeitet, seit 2012 sind Sie in die Chefredaktion gegangen. Wenn Sie sich das mal so anschauen, aber ich glaube, die Zeit heute und die Zeit zu dem Zeitpunkt, wo Sie eingestiegen sind, hat sich schon ordentlich verändert, oder?
Ja, natürlich. Als ich kam, ich kam von der Bild-Zeitung, hatte noch einen kleinen Umweg über die Taz genommen, war also ein völlig bunter Vogel und kam da rein in eine Zeitung, die sehr, sehr soigniert war. Also das waren vor allem Herren, im Dossier war keine einzige Frau und in der Politik auch nicht. Also da war gar nichts los. Im modernen Leben gab es ein paar Frauen. Im Feuilleton war auch nur Iris Radisch. Also es war total dürftig, was Frauen und vor allem was junge Frauen anging. Und dann war das eben ein reiner Männerclub und die sprachen da den ganzen Tag über transatlantische Dinge. Und es wurde relativ wenig vital recherchiert und es wurde sehr viel kommentiert, sehr viel nachgedacht. Aber es war wenig rausschwärmen und irgendwas erleben und was zusammentragen. Die einzigen, die das gemacht haben oder die das vorwiegend gemacht haben, waren wir im Dossier. Es war damals eine junge Truppe. Von etwa 30-jährigen Journalisten, die alle inzwischen sehr bekannt geworden sind, die alle sehr berühmt geworden sind. Und so fing ich an. Und dann gerät die Zeit in eine ganz schwere Krise. Also ich habe dann, nachdem ich 5 Jahre da war oder so, ging die Zeit auflagenmäßig dermaßen runter, dass wir alle um unser Leben fürchten mussten, also jedenfalls um unser Berufliches. Und da sank dann die Einschaltquote sank dann schon also unter die 400.000. Das war für uns ganz schlimm. Und wir haben schon uns überlegt, ob wir die Weihnachtsfeier noch erleben. Und dann war unser Verleger gestorben, Gerd Bucerius, der ja immer in die Zeit reingebuttert hatte und der sich die Zeit auch sozusagen wie so ein Rennpferd gehalten hatte. Und der war gestorben und wir waren also pleite oder gingen auf die Pleite zu. Und dann wurden wir gekauft vom Verleger Holzbrink, vom Holzbrink Verlag wurden wir aufgekauft und dann wurde extrem umgebaut bei uns und so wurden wir dann auch gerettet.
Wenn man sich jetzt mal anschaut, dass es ja doch sehr viele Jahre gebraucht hat, also die Chronik in der Jubiläumsausgabe zeigt das ja auch so ein bisschen, bis die Zeit so in wirtschaftlich ruhiges Fahrwasser gekommen ist.
Die Zeit war ganz lange ein Zuschussgeschäft. Die hat sich, und das fand ich ganz interessant und es wird vielleicht auch wieder kommen, dass sich Mäzene, die sagen, dieses Land braucht eine Zeitung, dass die sich eine Zeitung leisten und die finanzieren, obwohl sie die kritische Masse an Lesern, die sie am Selbstüberleben halten würde, nicht findet.
Wie zum Beispiel die Washington Post in den USA, die ja von einem Internetmogul finanziert wird mittlerweile.
Etwa, ja. Oder so wie damals eben Gerd Bucerius, der sich die Zeit über viele Jahrzehnte geleistet hat.
Aber was ich da ganz interessant finde, ist ja, dass ja das heute sehr gut für die Zeit funktioniert, weil die Menschen sich eher eine wöchentliche Zeitung oder Publikation wünschen als eine tägliche Ausgabe. Kam die Zeit vielleicht so ein bisschen zu früh und entspricht heute eher so dem Zeitgeist der Mediennutzung bei den Menschen?
Ja, was kam sie zu früh? Das weiß ich nicht. Die hat natürlich diese ganze lange Anlaufzeit gebraucht und die hat ja auch einen erheblichen Vertrauensgewinn gehabt. Also die Gräfin und Helmut Schmidt und Theo Sommer, das waren ja Leute, denen die Leser vertraut haben. Und es hat viele Jahre gebraucht, bis dieses Vertrauen aufgebaut war und darauf bauen wir ja heute auch noch auf. Also, aber wir sind natürlich jetzt am Leser interessiert. Das war damals nicht so. Früher hat man sich gesagt, okay, wir sind die Zeit und wer uns lesen will, soll uns lesen. Wer uns nicht lesen will, auf Wiedersehen. Und das ist heute nicht mehr so. Wir richten uns nach dem Leser, denn wir leben jetzt auch von ihm.
Wenn Sie sozusagen den Leser im Blick haben, auch beim, wenn Sie herangehen, eine neue Ausgabe zu konzipieren, zu planen, wie viel Debatten und Diskussionen muss ich mir da als Außenstehender eigentlich im redaktionsinternen Prozess vorstellen? Braucht es dafür eine Ausgabe?
Also es kommt drauf an. Es gibt Ausgaben, die sind sehr umstritten. Es geht zum Beispiel auch mit der Flüchtlingspolitik los. Die Flüchtlingspolitik ist bei uns im Hause durchaus nicht mit einer Stimme. Es wird man auch als aufmerksamer Leser gemerkt haben, dass wir da unterschiedliche Ansichten haben innerhalb der Redaktion. Da wird sehr viel debattiert drüber. Aber die meisten Themen werden innerhalb der Ressorts debattiert und werden dann vorgetragen. Also ich mache zum Beispiel, ich bin in der Chefredaktion zuständig für die Titelgeschichten. Das heißt, was Sie auf dem Titel sehen, die großen Stories mit dem großen Bild, das ist immer von mir und immer durch meine Hände gegangen. Also ich in der Regel erarbeite ich das mit dem Autor, mit dem zuständigen Ressort und ich überlege immer, ob es massentauglich ist. Also es muss immer etwas sein, wo die Leute am Kiosk sagen, okay, das interessiert mich, da greife ich zu.
Das finde ich auch ganz interessant, wenn Sie auch mal schauen, so vielleicht wie die Art der Texte sich verändert haben. Sie haben an anderer Stelle gesagt, dass die Texte früher eindeutig länger waren, ohne dass dort wesentlich mehr gesagt wurde. Wie hat sich das verändert?
Das habe ich dadurch gemerkt, dass ich in Journalistenschulen gegangen bin, um dort Unterricht zu halten. Und da habe ich alte Texte mitgenommen. Unter anderem auch von mir, aber auch von anderen Kollegen damals im Dossier. Wir hatten im Dossier damals 5 Seiten und bis zu 1200 Zeilen, A45 Anschläge, also gigantische Texte. Und dann habe ich mir da ein paar rausgeholt und habe gedacht, die lasse ich doch einfach mal die Journalistenschüler lesen. Dann habe ich das gelesen. Dann habe ich mir gedacht, nö, das lasse ich lieber daheim. Damit ist kein Blumentopf. Also da habe ich einfach nur endlos viel geschrieben. Und letztlich ist man hinterher genauso schlau wie vorher. Das hat keine richtige Aussage. Und man ist nicht gezwungen worden, sich auf irgendwas zuzubewegen. Und das ist mir aufgefallen bei diesen Journalistenschulen. Und ich merke jetzt, dass die Texte also eine deutlich höhere Qualität haben als früher. Deutlich.
Wenn Sie heute in Journalistenschulen sozusagen junge Nachwuchsjournalisten sehen und vielleicht nochmal zurückdenken an die etwas gesetzten Herren, die über transatlantische Themen sprechen, die Sie uns vorhin beschrieben haben aus Ihrer Anfangszeit bei der Zeit. Mhm. Wie sehr hat sich auch so der Typ des Journalisten, der bei der Zeit das Blatt macht, gewandelt in den letzten Jahrzehnten?
Hat sich auch gewandelt, ja. Hat sich auch gewandelt. Also wir hatten früher sehr viele Adlige da. Das Impressum las sich, also war jeder Zweite war irgendwie von und zu. Das hat sich geändert, das gibt es heute nur noch ganz vereinzelt. Und es war so ein Journalistentyp, von denen haben wir auch noch welche, die ist auch gut so. Aber die gab es früher in einer unglaublichen Menge. Es waren so Nachdenker. Es gab wenig Reporter, es gab wenig Freches, es gab wenig Schräges. Fritz J. Radatz gab es natürlich, der war für die ganze Redaktion frech und schräge. Und sonst gab es sehr, sehr viele Leute, die zu den Politikern sprachen. Also man sprach zur Regierung, man sprach zum Kanzler, man sprach also hinaus aus seinem Fenster hinaus zur Republik und hatte immer so was Staatstragendes. Es war quasi man war irgendwie Teil des Staates. Und das ist ja heute überhaupt nicht mehr so, das Selbstverständnis der Journalisten.
Und wie wandelt sich das in Zukunft? Was erwarten Sie da?
Das ist schwierig. Ich hoffe, dass es sich nicht in die Richtung verändert, dass es immer oberflächlicher wird und dass man jetzt dem Online-Journalismus auf den Leim geht. Aber ich glaube nicht, denn wir haben ja Zeit online und die Zeit Print muss ein Gegengewicht bieten. Die muss ein ausgeruhtes Gegengewicht haben und ein Informationsbedürfnis stillen, das die Leute auch haben. Also die Leute schauen sich jeden Tag in online rein und gucken, was da so an Neuem ist. Dann nutzen sie Radio beim Autofahren oder am Abend noch die Tagesschau. Aber die Tageszeitungen kommen eben ins Trudeln, weil die kommen mit der Nachrichtenmenge nicht mehr hinterher. Und wir suchen uns ja sozusagen die Themen aus, die wir vertiefen. Wir machen ein Buffet und wir suchen uns selber auch die Themen aus, die wir vertiefen. Und dazu können die Leser dann auch was von uns verlangen.
Eine Frage vielleicht noch, die uns sehr beschäftigt und das schon etwas länger. Wie liest man eigentlich die Zeit richtig? Also gibt es da eine Strategie, wie man möglichst viel aus diesem Buffet auch rausholt, wenn man auch vielleicht mal eine Woche hat, in der man selber gerade weniger Zeit hat? Gibt es da einen Insider-Tipp? Wie fängt man an? Wie nimmt man das meiste mit?
Ich muss ja immer alles lesen. Also ich schaffe es nicht immer, alles zu lesen. Und es ist auch, ich muss es von Mittwoch auf Donnerstag lesen. Am Mittwoch liegt die Zeit vor, Donnerstag machen wir die Konferenz und da muss ich eigentlich alles gelesen haben. Das sind oft, also mindestens 70, meistens 120 Seiten und das ist eigentlich gar nicht zu schaffen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass Frauen in der Regel mit dem Magazin anfangen und sich dann von hinten in die Zeit reinlesen und Männer fangen mit der Politik an und lesen sich dann von vorne nach hinten durch. Und in der Mitte begegnen sie sich irgendwo.
Oh, ich will es gar nicht verraten, dass ich heute mit dem Magazin aus Versehen angefangen habe.
Aus Versehen.
Das ist auch eine nicht mehr ganz aktuelle Lisa-Studie. Das war früher so. Ich weiß, deswegen wurde ja auch das Magazin eingeführt. Das war eigentlich der Lockvogel für die Dame. Aber nachdem heute die Zeit ja sowieso sich in Richtung Frau entwickelt, also wir haben ja einen sehr hohen, zwar nicht die Mehrheit, aber Es ist etwa so 45% Leserinnen. Und das, nach denen richten wir uns natürlich auch.
Sabine Rückert, ich würde sagen, zum 100. treffen wir uns an dieser Stelle wieder. Und dann schauen wir mal, wie die Zeit sich weiterentwickelt hat. Und ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ja, dann bin ich 85.
Das machen wir. Ich fand es sehr spannend, wie Sie Ihre älteste Leserin, ich glaube 104 oder 102, getroffen haben. Auch wunderbares Stück. Kann ich nur empfehlen. Sabine Rückert, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Ciao.
Was mit Medien, das auszeichnende Medienmagazin.
In dieser Woche, da war es wieder mal soweit. Die Journalisten des Jahres wurden ausgezeichnet. Einer, ein bekannter Name, sein Lebenswerk. Ich habe extra nochmal nachgefragt, das erste Mal, dass er sozusagen diesen Preis dort bekommen hat. Hans Leindecker, ausgezeichnet für sein Lebenswerk. Verantwortlich dafür war eine 80-köpfige Jury, die eben die Journalisten des Jahres gewählt haben. Und ein Kopf in dieser Jury, nämlich der mit der Mütze, das war Daniel Fiene. Und deswegen warst du quasi nicht nur dabei, sondern auch involviert und kannst uns quasi aus erster Hand berichten von der Preisverleihung, aber auch, wie eigentlich sozusagen die Wahl auf die Preisträger gefallen ist. Und da ist natürlich Anja Reschke als Journalistin des Jahres 2015 ein Name, der da ins Auge sticht. Warum hat sie nun ausgerechnet diesen Preis abgeräumt?
Also sie hat ja im vergangenen Spätsommer mit ihrem Tagesthemenkommentar für viel Aufsehen gesorgt. Und zwar, Titel war ja Aufstand der Anständigen. Und da hat sie gezeigt, was der Journalismus in Zeiten der Lügenpressevorwürfe braucht, nämlich eins, Haltung. Und dafür ist sie ausgezeichnet worden. Es gab ja sehr viele Reaktionen drauf. Und sie hat eine sehr interessante Dankesrede jetzt am Montag bei der Preisverleihung in Berlin dann auch gehalten. Und das war ungefähr über eine Viertelstunde und ich habe die jetzt mal ganz krass gekürzt auf 3 Minuten.
Ach, 13 dachte ich.
Nee, auf 3 Minuten, weil das nämlich sehr spannend ist, was sie gesagt hat. Sie sagt eigentlich, was uns alle Journalisten angeht, sagen, was ist, dieser berühmte Spruch, ist nicht mehr.
Mensch, okay, jetzt wirst du also Journalistin des Jahres im Jahr 2015, in dem Jahr, in dem unsere Branche, wir Journalisten so hinterfragt werden und so angegriffen werden, wie ich es noch nie erlebt habe. Also die Lügenpresse schallt einem ja von allen Ecken und Enden entgegen. Wenn ich also jetzt überlege, 40% glauben uns nicht mehr, wir sind Lügenpresse, ich bin Journalistin des Jahres, demzufolge wäre ich also aus deren Sicht die Lügnerin des Jahres. Ein Scheißgefühl, muss man sagen. Es ist ein merkwürdiges Konglomerat oder eine merkwürdige Mischung zwischen Messias und Hassobjekt. So. Aber ich bin beides nicht. Das ist keine Rolle, die ich haben möchte. Ich bin weder der Heilsbringer, noch bin ich irgendwie der Mensch, den man jetzt hassen muss. Ich habe nichts, ich bin kein Akteur, ich bin kein Politiker, ich habe nichts entschieden. Ich habe nicht gesagt, dass Flüchtlinge kommen sollen. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie nicht kommen sollen. Ich habe eigentlich nur berichtet oder in diesem Fall kommentiert. Meine Rolle ist, wie gesagt, die einer Journalistin. Aber, und das muss ich zugeben, ich weiß nicht mehr, was das ist. Das ist ein bisschen erschreckend jetzt, dass Sie ausgerechnet mich zur Journalistin des Jahres gewählt haben und ich jetzt sage, dass ich nicht mehr weiß, was das bedeutet. Was ist denn meine Aufgabe? Was ist denn unsere Aufgabe? Ich bin immer wieder auf den Satz gestoßen, der jetzt oft zitiert wird und wo dann alle nicken und sagen, ja genau, so ist es gut, sagen, was ist. Das Zitat von Herrn Augstein. Letzte Woche durfte ich beim Spiegel sein, da ging ich auch wieder durch diese fulminante Halle, da steht der Satz ja dann in großen Lettern, da dachte ich mir, ja, sagen, was ist, das klingt gut, das ist so muss man es machen. Aber ganz ehrlich, was heißt denn das, sagen, was ist? Gucken wir uns doch mal dieses Thema Flüchtlinge an. Es kommen also im Sommer 2015 plötzlich bemerkbar wahnsinnig viele Menschen nach Deutschland. Was ist denn jetzt? Was sage ich denn? Was ist denn das Richtige? Ich weiß nicht. Wir haben eine Seite berichtet, wir haben gesagt, ja, Mensch, könnte was helfen, aber wir haben die andere Seite dabei nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, was ist. Dann ist Köln passiert. Köln ist ein Albtraum. Köln war ein solcher Albtraum, wie ich ihn mir gar nicht anders vorstellen kann, weil Köln so viel verändert hat. So, wieder, sagen, was ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann immer noch nicht sagen, was ist. Ich bin ganz ehrlich, ich kann Köln nicht einordnen. Bis heute weiß ich nicht, was da eigentlich genau passiert ist. Aber es wurde erwartet von uns, dass wir das sagen. Da muss man jetzt auch nicht einknicken, da muss man auch nicht sagen, na gut, dann schaffen wir das nicht mehr oder wir geben auf, sondern ich glaube, es ist jetzt genau der Moment, wo sich der Journalismus wieder neu sortiert, wo wir wieder dafür da sind, auch irgendwie dieses Land und diese Gesellschaft, weil es geht wieder um grundlegende gesellschaftliche Fragen, neu aufzustellen. Aber ich glaube, wir können es nicht mehr machen mit der alten elitären Rolle und behaupten, wir wissen, was ist. Das heißt, mein Plädoyer und mein Gedanke, also wenn ich diesen Preis Scheiß mit nach Hause nehme, ist jetzt, den hänge ich mit an die Wand und sage mir, alles klar. Du sagst jetzt, was ist, und zwar, wie du es findest. Und du erklärst, warum du es so findest. Und ich glaube, wir versuchen rauszufinden, was ist, weiter sozusagen diese Gesellschaft kritisch zu begleiten, aber nicht so zu tun, als wüssten wir alles besser. Vielen herzlichen Dank für diesen Preis.
Tja, und Anja Reschke hat, also das ganze Video könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Anja Reschke auf dem Kanal des Medium Magazins, die das Ganze ja veranstaltet haben. Ich habe mal gerade geschaut, so das Video hat knapp über 1000 Abrufe. Und dann direkt daneben auch das gleiche Thema, nur so, ich sage jetzt mal, von der anderen Seite beleuchtet. Die antideutsche Agitatorin ist Journalistin des Jahres geworden, schreibt der oder titelt der YouTube-Kanal Flüchtlingsinvasion nach Deutschland. Und das Video hat schon 5000 Abrufe. Das ist also... Ja.
Lass uns aber noch mal so ein bisschen über den Preis als solchen sprechen. Du warst ja jetzt als Jurymitglied quasi dabei. Wie funktioniert das? Also schmeißt da jeder einen Namen in den Raum? Die Anja Reschke könnte es werden? Oder ist da doch vielleicht schon relativ schnell klar, so ein kleiner Kreis, um die es sich dann dreht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also das ist schon so ein bisschen eigentlich so Crowdsourcing, was da betrieben wird. Weil das ist jetzt keine Jury, so 10 Leute, die da endlos sich treffen und debattieren. Sondern es gibt vorher eine Vorschlagsphase, die ist auch öffentlich. Da kann jeder übers Medium-Magazin Namen einreichen. Die Jury kann auch selber Vorschläge machen. Und dann irgendwann kriegt man ein ellenlanges Word- oder PDF-Dokument, wo dann schön erklärt ist, wer vorgeschlagen ist und auch mit welcher Begründung. Und dann kann man sozusagen halt auch in einem Voting-Verfahren in jeder Kategorie 3 Platzierungen abgeben. Also so quasi 1, 2 und 3. Mhm. Und der erste kriegt am meisten Punkte, dann Platz 2 und dann der dritte dann die wenigsten Punkte. Und dann wird zusammengezählt. Also das ist wirklich so eine quasi die Weisheit der Masse soll mit 80 Leuten da herauskristallisiert werden. Und ich glaube, das ist in dem Rahmen auch ein ganz gutes Verfahren.
Jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich es gelesen, von einer Kollegin, die vor Ort war, die ein bisschen beschreibt, auch von der Preisverleihung zum Journalisten des Jahres oder der Journalistin des Jahres, dass die Stimmung weniger ausgelassen sei und die Kollegen irgendwie, ja, ich sag mal, so eine Spur nachdenklicher seien. Hast du das auch festgestellt oder...
Ja, die Stimmung war etwas gedrückter tatsächlich. Das lag vielleicht daran, dass das Essen erst so spät kam, weil die Reden so lang waren. Nein, kleiner Scherz. Das ist ja immer was man immer jedes Mal bei ähnlichen Veranstaltungen hört. Nein, es geht ganz einfach, glaube ich, tatsächlich, auch wenn man sich mal die Gewinner anschaut, wer da so gewonnen hat. Es gab sehr viele interessante Themen zum Nachdenken. Uwe Vetterig ist der Chefredakteur der Sächsischen Zeitung. Er ist der Chefredakteur regional des Jahres geworden für die Leistung mit seinem Team, wie er das da weiterentwickelt hat, jetzt rund um Legida in dem Fall, ne, bei der Sächsischen Zeitung. Und auch der Reporter regional kommt auch von der Sächsischen Zeitung, Ulrich Wolf, und beide haben sehr mahnende Reden gehalten. Mhm. Ulrich Wolf zum Beispiel hat auch beschrieben oder ist beschrieben worden, wie er echt mit dicken Jacken nur noch auf die Demos geht oder manchmal auch mit dem Fahrradhelm, weil er dann einfach, wenn er mittlerweile schon erkannt wird als der Berichterstatter von der sogenannten Lügenpresse, dass er sich irgendwie auch schützen muss. Aber er sagt, nein, ich gehe dem Thema weiter nach, ich lasse mich da nicht zurückschrecken. Und da gab es sehr viele solcher Momente in diesem Jahr. Und das war ein großer Unterschied zu den vergangenen Jahren. Und deswegen war das auch ein sehr wichtiger Abend, wie ich fand.
Glaubst du denn, dass tatsächlich gerade bei dieser Thematik oder vor dem Hintergrund dieser Thematik, dass Preisverleihungen wie diese sogar noch wichtiger werden, um eben auch solche Botschaften auch nochmal in einem anderen Rahmen formulieren zu können?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das hilft auch nochmal, sich selbst ein bisschen zu fokussieren, auch so grundsätzliche Fragen zu stellen, wie wir das gerade gehört haben von Anja Reschke. Wenn man auch selbst schaut, die Unterhaltungskategorie, Platz 1 an Oliver Welke, ZDF heute schon, er hat ein bisschen berichtet, wie er dann das empfunden hat, dass sie ja schon fast monothematisch über die Lügenpresse sprechen und wie krass die Reaktionen sind. Das ist eigentlich schon sehr, sehr interessant, wenn man sich das mal anschaut. Also das war schon sehr gut.
Bist du nächstes Jahr wieder dabei als Preisträger oder Jury? Das sagt
als Trump. Preisträger bestimmt nicht, als Jury. Wer weiß, wie sich das Medium-Magazin da entscheidet, wer dann dabei ist.
Wir werden es abwarten, auf jeden Fall dann auch wieder hier darüber berichten.
Was mit Medien, das medienreflektierende und empfehlende Medienmagazin. Herr Pähler, wollen wir mal Fernsehen schauen?
Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, live in dieser Radiosendung. Das machen wir doch jetzt mal.
Michelle Spark, die Gründerin und Geschäftsführerin des Berliner Startups,
besitzt ganz offensichtlich ein großes Talent, Menschen gegen sich aufzubringen. Erst einen konservativen Verein, dann die Politik und jetzt haben die sogenannten Aluköpfe eine ebenso obskure wie gewalttätige Organisation radikaler Datenschützer ihr persönlich den Krieg erklärt.
Sind Sie immer so ehrlich?
Ja, Geheimnistuerei stärkt immer die Diskriminierer, die Unterdrücker.
Wir sind davon überzeugt, dass praktisch alle, nur weil es in der Online-Welt mittlerweile möglich ist, viel zu viel Privates von sich preisgeben und viel zu viel Privates voneinander wissen.
Im übertragenen Sinne wollen wir diese Gesellschaft in eine Gemeinschaft von Nackten verwandeln, in der sich niemand wegen seiner Nacktheit schämen muss.
Menschen im Internet, die silberne Masken tragen und Datenbrillen zerstören. Das klingt nach einem schlechten Science-Fiction-Film.
Mit solchen Brillen herumzulaufen, ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Akt des Informationsterrorismus.
Somit mache ich mich jetzt und gerade hier strafbar, mitten in einer Fernsehsendung.
Die Datenfeinde in diesem Land, die gehen über Leichen. Das wissen wir spätestens jetzt.
Deutschland steht auf dem dritten Platz der internetfeindlichsten Länder der Welt. Direkt hinter Nordkorea und Mittelerde.
Herr Perle, hast du hier die ganzen ZDF-Gesichter erkannt?
Ja, also zumindest die Stimmen. Also ich habe, alle habe ich nicht erkannt, aber ich habe Klaus Kleber rausgehört.
Ja.
Ich habe den Schwiegermutterliebling, Markus Lanz. Mhm. Und war das der Hassknecht am Ende?
Das war der Hassknecht am Ende.
Ja, und da waren bestimmt noch viele andere dabei, glaube ich, oder?
Ist das echt? Ist das Fiktion? Eine große Frage. Wir möchten euch vorstellen, Operation Naked. Das ist der kleine Fernsehfilm, der am 22.02., also am kommenden Montag ist das, im ZDF gezeigt wird um 23.55 Uhr mit einer interessanten Frage, wo man auch ein bisschen medienkritisch rangehen sollte und was Operation Naked bezwecken soll. Das klären wir jetzt mit Mario Sixtus. Ihr kennt ihn vielleicht als elektrischen Reporter. Jetzt ist er als Filmemacher auch unterwegs im fiktionalen Bereich und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Mario.
Hi.
Mario, wir haben ja leider noch keine allwissende Brille. Deswegen musst du uns nochmal und unseren Hörern, die es noch nicht gesehen haben, kurz erklären, worum geht's genau?
In dem Film geht es darum, dass ein Berliner Startup eine Datenbrille entwickelt, die einerseits Gesichter erkennt, andererseits zu diesen Gesichtern alle möglichen Informationen aus dem Netz einsammelt und die dann so direkt dem Nutzer ins Gesichtsfeld einblendet. Das heißt, ich schaue irgendeinen Passanten an und sehe dann daneben sinngemäß dessen Facebook-Profil oder welche Bücher er bei Amazon geliked hat und also alle möglichen Daten, die da so rumliegen. Und das kommt, wie zu erwarten, zu einigen Verwicklungen und alles weiter am Montag.
Bis jetzt kennt man dich als elektrischen Reporter, als Journalist, aber auch als Autoren im Non-Fiction-Bereich. Jetzt bist du also unter die Filmemacher gegangen. Warum dieser Schritt in dieses neue Genre?
Ja, ich wollte nochmal was Neues machen. Es ist ja tatsächlich so, dass ich journalistisch in diesem Bereich Digitales und Gesellschaft oder andersrum, was macht das Digitale mit der Gesellschaft, wie verändert sich das, sehr viel unterwegs bin und da ist man halt ganz schnell an der Grenze zur Zukunft. Also das ist einfach, also der Gedanke drängt sich ständig auf, was macht das denn jetzt, wie sieht das in 5 Jahren aus und gibt es das dann noch oder hat das dann vielleicht jeder? Und deswegen war das für mich eigentlich sehr naheliegend, mal so eine Art Nahzeit-Science-Fiction zu schreiben. Also einfach mal so einen Gedanken zu Ende zu denken und weiter zu extrapolieren und zu gucken, wo der dann landet.
Das heißt aber auch, wenn ich das richtig verstehe, Operation Naked ist zwar ein fiktionaler Film, aber du sagst, eigentlich steckt da doch auch ganz schön viel Wirklichkeit jetzt schon drin.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja mit Ich weiß, wer du bist, das ist ein Dokumentarfilm, den wir für Arte gedreht haben, der jetzt aber in der Mediathek noch zu sehen ist, obwohl er schon vor ein paar Tagen lief. Das ist das Tolle. Haben wir so eine Art Reality-Check gemacht für Operation Naked. Das heißt, wir sind durch die Weltgeschichte gereist zu Herstellern von Datenbrillen. Da gibt es also jenseits von Google Glass noch einiges. Zu Unternehmen, die Gesichtserkennungsalgorithmen entwickeln oder wo man die halt schon anwenden kann. Also Flughafen Frankfurt ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal aufgefallen. Da gibt es so Roboter-Einreise-Terminals, wo man halt nicht mehr von irgendeinem Zollbeamten angeguckt wird, sondern von der Kamera. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und in Cambridge waren wir bei Wissenschaftlern, die halt so eine Art Personal Big Data Auswertung machen. Das heißt, die suchen sich alle möglichen Informationen aus dem Netz und hier ist gerade eine S-Bahn und extrapolieren dazu dann ein Persönlichkeitsprofil.
Vielleicht ganz kurz zum Schluss, was ich interessant fand. Also wir, Markus Lanz, Klaus Kleber, Dunja Hayali, Oliver Welke, Jan Böhmermann, die machen alle mit und haben einige irgendwie gesagt, Mensch, da brauche ich gar nicht schauspielen, das ist ja, das könnte ja schon morgen Realität sein. Wie haben Sie reagiert?
Ja, also ich glaube, niemand von denen hat das ganze Drehbuch bekommen. Also ich habe dir schon immer nur hier einen Zipfel gezeigt. Das haben sie dann alle ganz toll gemacht.
Dann haben aber auf jeden Fall sie auch die Möglichkeit, sich das anzuschauen, weil Operation Naked ist jetzt schon in der Mediathek abrufbar beim ZDF oder ganz klassisch im Fernsehen kommender Montag, 22. Februar um 23.55 Uhr.
Gibt es dann auch im Onlineshop beim ZDF die Brille zu kaufen?
Bisher noch nicht.
Nein. Schade.
Vielleicht dann beim nächsten, nach der Ausstrahlung.
Ja, genau. Wir haben die aber tatsächlich mit einem 3D-Drucker ganz nerdgerecht ausgedruckt für den Film. Das ist also wirklich eine nerd-eske Requisite da.
Sagt Mario Sixtus. Dankeschön für den Blick hinter die Kulissen.
Gerne.
Herr Peller, das war sie auch schon, unsere Ausgabe Was mit Medien für heute. Ich freue mich auf die kommende Woche. Ein kleiner Tipp von mir noch. Wenn ihr auch ganz nerdig unterwegs sein wollt, ihr habt noch 3 Stunden und 3 Minuten Zeit, euch für die aktuelle Tapfertypen-Aktion bei uns zu bewerben. dradiowissen.de/tapfertypen, da gibt's alles und dann gleich auch ab 21 Uhr die Infos zur Sendung und wir freuen uns auf die kommende Ausgabe wieder und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.